Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger.
Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Ja, seit Monaten haben wir auf das Urteil gewartet. Jetzt ist es offiziell. Marius Borg-Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette Marit von Norwegen, wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Wie geht dieser brisante Fall jetzt weiter? Und was bedeutet das für seine kranke Mutter, aber auch für die Zukunft der norwegischen Monarchie? Und während dieser Aufnahme, die wir am 17. Juni aufgenommen haben, kam die Eilmeldung, dass Mette Marit bereits eine neue Lunge bekommen hat. Über all das spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Blatt.
Bevor wir aber nach Norwegen blicken, schauen wir wie immer, was bei unseren Promis sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Gerade erst haben wir über die romantische Hochzeit von Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner gesprochen. Die beiden haben es ja 3 Tage auf Sizilien richtig krachen lassen. Und jetzt geht es mit viel Amore weiter, denn die beiden verbringen auch offenbar sehr romantische Flitterwochen in Italien.
Das stimmt. Sehr vielsagende Fotos gehen gerade von den beiden um die Welt. Die Fotos zeigen, wie die beiden ihr Liebesglück unter der italienischen Sonne an der Amalfiküste genießen und kaum die Finger voneinander lassen können. Zum Beispiel haben sie sich 2 rot-weiße Schwimmringe gemietet, mit denen sie auf dem Meer getrieben sind. Und um da auch noch verbunden zu bleiben, halten sie sich gegenseitig liebevoll an den Füßen fest.
Ja, und was dabei natürlich auch ins Auge sticht, sind die Eheringe. Die beiden legen die natürlich auch im Wasser nicht ab. Aber was ich auch nicht nur besonders romantisch fand, sondern auch sehr praktisch. Die beiden scheinen auch mit nur einer Strandliege auszukommen. Denn entweder sah man sie auf seinem Rücken liegen oder die beiden einander zugewandt, Nase an Nase, also wirklich ganz eng auf einer Liege. Ich sag mal so, wenn mein Freund das auch so komfortabel fände, könnten wir am Strand eine Menge Geld sparen.
Tja, wer sich darüber, glaube ich, keine Sorgen machen muss, ist Porsche-Patriarch Wolfgang Porsche. Und wenn wir über seine Liebesgeschichte sprechen, kommt eigentlich genauso viel Romantik auf wie aktuell bei Dua Lipa und Callum Turner. Denn er kennt seine Frau, Dr. Gabriela Porsche, schon seit über 30 Jahren. Damals war er eigentlich mit ihrer Mutter, der Unternehmerin Renate Thyssen-Henne, sowie deren verstorbenen Ehemann Ernst Henne befreundet. Und seitdem haben sich die Wege der beiden immer wieder gekreuzt. Aber so richtig gefunkt hat es zwischen Gabriela und Wolfgang erst vor 3,5 Jahren.
Ja, und umso schneller ging es dann mit dem Ja-Wort. Das gaben sie sich am Nikolaustag letztes Jahr in Salzburg im engsten Kreis. Und jetzt feierte das Paar ein Fest mit ihren Familien und Freunden auf Mallorca. Nicht so prunkvoll in einer luxuriösen Event-Location, wie man vielleicht erwartet hätte, sondern wirklich ganz entspannt auf der eigenen Finca. Und begonnen haben die Feierlichkeiten bei herrlicher Abendsonne und lauen Temperaturen mit einem Empfang am Pool. Später haben die Gäste dann Platz in einer eigens für den Abend aufgebauten und romantisch geschmückten Orangerie Platz genommen. Musik wurde gespielt und am nächsten Tag gab es noch einen Brunch im angesagten Lobster Club. Das Brautpaar, die Freunde und Familie haben es, glaube ich, sehr genossen.
Das sah auf jeden Fall so aus. Die Bilder könnt ihr exklusiv in der neuen Bunte-Ausgabe sehen. Aber was auch sehr schön war am vergangenen Wochenende, das waren die Feierlichkeiten anlässlich der Goldhochzeit von König Carl Gustav und Königin Silvia von Schweden. Unsere Kollegin Antonia Barbarino war in Stockholm vor Ort und konnte die beiden beobachten und hat auch gesehen, wie viel Liebe nach 50 Jahren noch zwischen den beiden ist. Sie haben zum Beispiel Händchen gehalten, haben mit dem Bischof ganz viel gescherzt, sie haben gelacht und haben den Abend nach dem privaten Dinner im Schloss sehr genossen und Karl Gustav hat sie dann sogar noch zum Tanz aufgefordert. Also auch wenn das Paar seine Krisen hatte, ich glaube vor allem durch Silvias Stärke, konnten die beiden sehr viele Höhen und Tiefen überwinden und jetzt ihr beständiges Glück genießen.
Ja, aber leider müssen wir jetzt zum Schluss auch noch über einen sehr schockierenden Vorfall sprechen, über den die Bild zuerst berichtet hat. Bei Ex-Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl wurde am Montag in den frühen Morgenstunden eingebrochen. Der Täter wollte jetzt aber wohl nicht nur etwas klauen, sondern sich in das Bett der 20-jährigen Tochter von Mehmet Scholl legen. Also wirklich eine ganz, ganz grauenhafte Vorstellung.
Ja, die Tat erscheint auch wirklich absurd. Der Einbrecher soll ja im Haus auch noch etwas gegessen haben und sich dann dort auch geduscht haben. Und dann erst soll er sich eben in das Zimmer der Tochter gelegt haben, wo sie aber zum Glück nicht alleine war, denn dort schlief sie mit ihrem Freund, dem Fußballer Sandro Porta. Gemeinsam mit Mehmet Scholl, der dann auch dazu kam, haben die drei es dann geschafft, den 48-jährigen Mann zu überwältigen.
Der Verdächtige soll ja bereits als psychisch auffällige Person bekannt gewesen sein und jetzt wurde er auch in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Also hoffentlich erholen sich die Scholls schnell von dem Schock und fühlen sich wieder sicher zu Hause.
Seit Monaten haben wir auf das Urteil gewartet. Wir haben auch schon sehr oft im Podcast darüber gesprochen. Jetzt ist es offiziell. Marius Borg-Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Was bedeutet das jetzt für ihn, aber vor allem auch für seine Mutter und für ihren Gesundheitszustand, aber vor allem auch für die Zukunft der Monarchie? Weil all das spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt. Schön, dass du da bist, Stefan.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, es ist die Nachricht, die wirklich gerade die Medien beherrscht. Das Urteil gegen Marius Borg-Høiby ist gefallen. Er war ja in 40 Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung, Gewalt, Drogen und vieles mehr. Was genau wurde denn jetzt am Montag am Gericht in Oslo entschieden? In welchen Punkten wurde er überall verurteilt?
Er wurde in fast allen Punkten verurteilt. 2 Vergewaltigungen, die ihm vorgeworfen wurden, konnten nicht nachgewiesen werden. Das bedeutet nicht, dass er es nicht getan hat, sondern die Beweislage war dafür zu schwach. Aber er wurde wegen 2 weiteren Vergewaltigungen verurteilt. Er wurde wegen häuslicher Gewalt verurteilt, wegen Drogen, wegen Nachstellens, also Stalking. Also die Liste ist sehr lang dafür ist das Strafmaß, das sagt man auch gerade in Norwegen, 4 Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte 7 Jahre gefordert. Die Norweger sind eigentlich darüber entsetzt, dass es nur 4 Jahre geworden sind, was sie dann auch in Umfragen so kundgetan haben.
Ich wollte gerade fragen, wie hat denn seine Verteidigung auf das Urteil reagiert, aber auch die Staatsanwaltschaft?
Seine Verteidigung hat sofort gesagt, wir legen Berufung ein. Es ist auch schon ein Termin im Juli festgelegt worden für die Berufungsverhandlung. Marius sagt, er hat nicht vergewaltigt. Er hatte sich ja schuldig bekannt für so in Anführungsstrichen mindere Vergehen wie Drogenbesitz, dass er mal zugeschlagen hat, hat er eingeräumt, oder dass er Gewalt ausgeübt hat, psychische und körperliche Gewalt, das hat er eingeräumt. Aber das wäre alles nur, sagen wir mal, so mit 1,5 Jahren Haft maximal bestraft worden. Und er möchte absolut nicht als Vergewaltiger in die Geschichte eingehen. Also das hat auch so gesagt, ich bin kein Vergewaltiger und deswegen legt er Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft kann mit dem Urteil nicht ganz so zufrieden sein. Sie hat ja 3 Jahre mehr gefordert, aber dadurch, dass Berufung eingelegt wird, ist es auch nochmal die Chance, dass das Strafmaß nach oben geht, und die Staatsanwaltschaft wird sich nochmal extra jetzt ins Zeug legen, um das Urteil noch um ein paar Jahre nach oben zu drehen.
Ach krass, okay, wusste ich gar nicht, dass das geht. Und jetzt mal abgesehen vom Urteil, Marius muss ja jetzt auch eine beachtliche Summe Schmerzensgeld an seine Opfer zahlen. Um wie viel geht's denn da und kann er das überhaupt zahlen?
Es geht um 58.000 Euro, die er hauptsächlich an die beiden Opfer zahlen soll, die er vergewaltigt hat. Und da ist nicht nur Schmerzensgeld, sondern auch Verdienstausfall mit drin. Das ist jetzt nicht so eine hohe Summe. Also die kann er selber nicht bezahlen. Aber es war zum Beispiel so, dass seine Oma, also die Mutter von Mette-Marit, für zum Beispiel die Anwälte aufgekommen ist. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass in Wirklichkeit die Königsfamilie da alles bezahlt. Und dann wird das halt dann irgendwie über die Oma abgerechnet. Und das denke ich jetzt auch, dass das der Fall sein wird, weil man will auf keinen Fall irgendwie, dass nicht bezahlt worden ist. Man will auf keinen Fall weitere Negativschlagzeilen im norwegischen Königshaus haben. Und deswegen wird die Summe irgendwie bezahlt, aber sagen wir mal in Anführungsstrichen durch dunkle Kanäle. Mhm. Vielleicht sein leiblicher Vater, der war ja im Prozess relativ häufig dabei, vielleicht wird der es auch bezahlen. Aber Marius kann es nicht bezahlen, weil der hat noch nie in seinem Leben einen Tag gearbeitet.
Und was ja auch besonders spannend war, natürlich haben wir ja eigentlich alle gehofft, man sieht jetzt Marius im Gericht beim Urteil. Man sieht, wie er reagiert darauf, ne, wie er sich verhält. Aber kurz vor der Urteilsverkündung gab es ja noch dramatische Nachrichten, denn Marius musste aus dem Gefängnis ins Krankenhaus gebracht werden. Und deshalb war er ja anscheinend auch nicht vor Gericht. Was ist genau da passiert?
Ja, er hat einen Wutanfall und hat mit der Hand gegen eine Tür geschlagen und hat sich dabei die Hand gebrochen. Und das hat er dann also ein bisschen auch als Ausrede benutzt, weil auch mit der gebrochenen Hand kann man ja ins Gericht kommen, um nicht persönlich da sein zu müssen, damit er nicht die ganze Welt sieht, wie er auf das Urteil reagiert. Er wurde per Video zugeschaltet, aber das Video wurde nicht im Gerichtssaal gezeigt. Und also man darf jetzt auch keine Aufnahmen im Gerichtssaal machen während der Urteilsverkündung, aber es gibt eine Gerichtszeichnerin und es gibt ja genug Journalisten, die das alles hätten beschreiben können. Die Staatsanwaltschaft wertet diesen Wutausbruch auch darin, dass er keine Impulskontrolle hat und dass er eigentlich, sagen wir mal, nicht so wirklich was gelernt hat, weil das zeugt ja nicht von Reife, dass man so reagiert und dann sich auch noch vor der Urteilsverkündung drückt. Und das werden sie wahrscheinlich im Berufungsverfahren auch anführen, dass bei Marius, der auch im Gefängnis therapiert werden soll, also das ist ja auch ein großer Teil der Strafe, dass das sehr vonnöten ist und dieser Wutausbruch hat ihm nicht geholfen.
Absolut, also es zeigt dir, dass er immer noch nicht mit Rückschlägen und auch, sage ich jetzt mal, einem Nein umgehen kann, ne? Also mit Enttäuschungen. Aber sein Anwalt wiederum hat ja gesagt, er hätte so reagiert, weil er sich ja um seine Mutter sorgt, weil seine Mutter dabei eine große Rolle gespielt haben soll. Warum?
Ja, Marius hat versucht, in den Tagen vor der Urteilsverkündung eine Gerichtsverfügung zu bekommen, dass er aus dem Gefängnis rauskommt mit einer elektronischen Fußfessel. Dabei hat er angeführt, dass seine Mutter todkrank ist. Das stimmt ja auch. Sie ist auf die Spenderliste gesetzt worden für eine neue Lunge. Durchschnitt, wenn man auf diese Liste gesetzt wird, hat man noch eine Lebenserwartung von einem Jahr. Also es ist wirklich dramatisch. Aber es ist natürlich so, dass man Marius jeden Tag ihn im Gefängnis besuchen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Gericht hat das abgelehnt, also beziehungsweise hat erst stattgegeben, wurde die Berufung eingelehnt, wurde wieder abgelehnt, also ging so ein bisschen hin und her und er dachte eigentlich, dass er die Tage vor der Urteilsverkündung in Freiheit verbringen könnte, weil er wäre dann in den Palast gefahren, hätte ihn niemand gestört, er hätte quasi ganz normal leben können und das wurde ihm verwehrt. Daraufhin ist er halt so ausgerastet. Das sind zwei Dinge. Natürlich sorgt er sich um seine Mutter, also das ist wirklich dramatisch, aber das Problem seiner ganzen Straftaten ist ja, dass er kein Nein akzeptieren kann, sondern dass er genau das macht, was er will, auch wenn das mit Gewalt und unfassbar schlimmen Folgen endet. Deswegen muss man einmal die Mutter sehen und einmal seine fehlende Impulskontrolle und seine Aggressionen und sein fast schon so ein Gottgleich-Syndrom, weil er jahrelang damit durchgekommen ist und alle Leute ihn geschützt haben. Und jetzt auf einmal gibt's Konsequenzen, das ist so wie ein Kleinkind, dem man dann sagt, nee, das darf kein Fernsehen mehr geschaut werden. Und dann flippt das völlig aus. Und ähnlich hat er auch reagiert.
Jetzt mal abgesehen von Marius, das ist natürlich alles, ich finde das Wort irre trifft es gar nicht richtig. Aber vor allem muss es ja auch wirklich schlimm sein für seine Mutter. Auch wenn das Urteil absolut gerechtfertigt ist und wir uns ja ein höheres Urteil oder ein höheres Strafmaß gewünscht hätten. Wie glaubst du, geht Mette Marit da jetzt um? Wie trifft dieses Urteil sie und vielleicht wie wirkt sich dieses Urteil auch auf ihren Gesundheitszustand aus?
Mette Marit musste damit rechnen, dass ihr Sohn verurteilt wird und dass er auch ins Gefängnis kommt. Bei allem anderen würde man von Realitätsverleugnung sprechen. Deswegen konnte sie sich darauf vorbereiten. Es ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt im Hochsicherheitsgefängnis ist. Er ist jetzt schon im Gefängnis verlegt worden, was jetzt für norwegische Verhältnisse, sagen wir mal, etwas härter ist. Aber grundsätzlich geht es im norwegischen Justizsystem um Therapie, um Hilfe. Man kriegt Yoga-Stunden, man kann Sport machen, man kann eine Psychotherapie machen und so weiter und so fort. Also wenn ich in meinem Leben in einem Gefängnis sitzen möchte, wäre es in Norwegen. Also da sind auch die Wärter nett und das ist alles nicht so tragisch, jetzt in Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich, sie ist natürlich geschockt, dass ihr Sohn ins Gefängnis kommt, aber sie hat auch sehr viel mit sich selbst zu tun. Und für ihn ist natürlich auch eine Riesenchance, weil wenn er jetzt weitergemacht hätte, irgendwann wäre wahrscheinlich mit einer Spritze oder einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert worden und vielleicht wäre sogar gestorben in ein paar Jahren. Und jetzt hat er die Chance, im Gefängnis zu sich zu kommen, sein Leben zu ändern, alles nochmal zu überdenken. Auch wenn das alles total für Mette Marit sehr belastend sein muss, ist es eigentlich auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und da hoffe ich, dass sie das vielleicht auch so sieht, vielleicht noch nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber so langfristig, dass ihrem Sohn, wenn er nicht einmal durch die Justiz, weil die Familie konnte ihn nicht stoppen von allem, was er gemacht hat, weil er hat immer weitergemacht und offensichtlich sind Hake und Mette Marit auch nicht in der Lage, Marius in die Schranken zu weisen. Und dass die Justiz jetzt abnimmt, ist eigentlich eine gute Sache und vielleicht erkennt sie das irgendwann.
Aber man hat ja schon irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass Marius nochmal einen besonderen Platz im Leben von Mette Marit hatte. Irgendwie hatte man das Gefühl, dieses Verhältnis zwischen den beiden ist Also ich meine, natürlich ist das Verhältnis oft eng zwischen Mutter und Sohn, aber bei denen war es schon nochmal so besonders. Irgendwie hat sie ja immer so ihre schützende Hand über ihn gelegt. Warum? Warum waren die beiden so eng miteinander verbunden?
Ja, die beiden sind durch sehr schwere Zeiten gegangen. Also Mette Marit hatte, bevor sie Hakon kennengelernt hatte, toxische Beziehungen. Also einen Freund hat sie im Drogenrausch nackt durch die Straßen gejagt. Dann hat sie ein Kind bekommen und die Beziehung ist relativ schnell zerbrochen. Und dann hat sie den Kronprinzen geheiratet und sie wusste, das erste Kind, was sie bekommt, wird dann auch mal ihr auf den Thron folgen und ihrem Mann auf den Thron folgen. Und Marius ist eigentlich immer dann in der zweiten, dritten Reihe und wird nicht gesehen. Und quasi der jüngere Bruder, jüngere Schwester steht über ihm. Und deswegen haben sie schon ganz von Anfang der Beziehung, hat Hakon sich wahnsinnig um Marius gekümmert, hat immer darauf geachtet, dass er sich gesehen und geliebt fühlt. Und da wurde dann aber vielleicht so ein bisschen der Fehler gemacht, dass man hat alles durchgehen lassen, weil er ist ja der arme, in Anführungsstrichen, Marius.
Der schwarze Schaf quasi.
Der auch hinter seinen Geschwistern in der Öffentlichkeit zurückstehen muss und so. Und die Probleme fingen schon da an. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Faktor, dass der Vater von Mette Marit, der hat immer Geheimnisse verraten an die Presse. Dann ist das irgendwann rausgekommen, also dass da auch Geld geflossen ist. Und dann gab es ein Agreement zwischen der norwegischen Presse und dem Königshaus, dass man über Marius und so private Dinge nichts mehr macht. Ganz Norwegen oder die ganze norwegische Presse wusste Bescheid, was Marius da veranstaltet. Aber sie haben ja gesagt, es gibt das Agreement, wir machen nichts. Und erst, als dann die Polizei eingeschritten ist, hat die Presse gesagt, wir machen was. Wenn vielleicht schon vorher beim ersten oder zweiten Straftat oder bei einer Drogenparty schon mal eine Geschichte gekommen wäre, wäre das vielleicht auch verhindert worden. Also es sind ganz viele Dinge zusammengeflossen, die nachher ja jetzt mit dem Urteil in einer Vollkatastrophe geendet sind.
Aber jetzt ist das Urteil gefallen und irgendwie hat man gar nichts vom Palast gehört, oder? Hat sich der Palast zum Urteil geäußert?
Ja, es gab ein Statement, was quasi jeder bekommen hat, der da angerufen hat. Also wir haben auch angefragt, dass das Statement lautet aber überall gleich, dass das Gericht entschieden hätte und dass dort aufgearbeitet worden wäre und dass der Palast sich sonst nicht weiter dazu äußert. Man hat jetzt noch die Hoffnung, Hakon redet häufiger mal bei Terminen irgendwie, dass er dann vielleicht noch was zur Familiensituation sagen wird. Aber man hat sich entschlossen, von der Palastseite her erstmal zu sagen, das ist eine Sache der Justiz und nicht des Hofes. Und Marius ist ja auch kein Mitglied der königlichen Familie, also ist zwar der Sohn der Kronprinzessin, aber hat keine offiziellen Pflichten. Und damit hat sich der Palast quasi für nicht zuständig erklärt. Das ist aber in Norwegen extrem schlecht angekommen, weil ja auch, man hätte ja auch mal sich auf Seiten der Betroffenen der Opfer stellen können. Und das ist aber das zweite Problem, dass ein Mario sagt, nein, ich habe nicht vergewaltigt, dann kann er auch keine Reue zeigen, wenn er nicht vergewaltigt hat. Also dann kann er vielleicht Reue zeigen, naja, ich habe ein bisschen häusliche Gewalt gemacht. Aber er spielt ja auch so ein bisschen runter, das war nicht so schlimm, auch wenn natürlich jegliche Art von häuslicher Gewalt wahnsinnig schlimm ist, psychische Gewalt auch. Und das führt halt dazu, er ist jetzt erstmal verurteilt, dann gibt es eine Berufung, Reue gibt's nicht, das Königshaus sagt nichts und keiner versteht's eigentlich, weil jetzt müssen wir sich eigentlich hinstellen und sagen, okay, wir machen jetzt keine Ahnung was einen Fonds auf und unterstützen Betroffene oder Opfer von häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt.
Aber wie lange wird sich das dann jetzt noch ziehen mit der Berufung? Also wie lange wird der Fall jetzt uns und auch noch die königliche Familie begleiten?
Wurde für Mitte Juli ein Termin festgelegt, einen Berufungstermin. Dann muss man jetzt gucken. Es gibt ja verschiedene Dinge, wonach ein Urteil angefochten werden kann. Das mag formalrechtliche Dinge sein. Also das Gericht prüft jetzt, ist dieses Urteil überhaupt berufungsfähig. Das wird dann Mitte Juli vorgestellt und rein theoretisch kann dann alles nochmal also halbwegs von vorne losgehen. Also es kann sich noch ziehen. Aber das Gericht hat ja sehr, sehr, sehr intensiv sich mit dem Fall beschäftigt, also über Monate, hat sehr viele Zeugen gehört, wo man auch manchmal dachte, was haben die eigentlich mit dem Fall zu tun? Aber das Gericht wollte sich wirklich keinen Fehler leisten. Und deswegen glaube ich, dass jetzt eine Berufung relativ wenig Chance hat. Aber das wird man alles Mitte Juli wissen, ob es dann alles nochmal losgeht. Es kann ja auch sein, dass irgendein formaljuristischer, total dämlicher Fehler passiert ist. Das weiß man ja alles nicht. Die Anwälte haben das auch nur angekündigt. Sie haben noch keinen Antrag eingereicht. Und wenn der Antrag eingereicht ist, dann weiß man ungefähr, worauf stützen sie dich eigentlich. Aber man kann es schon so ein bisschen sagen. Sie werden sagen, die beiden Vergewaltigungen sind das, wogegen wir vorgehen werden. Weil Marius das ja auch bei seinen Anwälten verkünden lassen. Nein, er hat viel gemacht. Also er hat ein paar Sachen zugegeben. Aber ein Vergewaltiger bin ich nicht und das möchte ich aus der Welt schaffen.
Okay, ja, es bleibt auf jeden Fall noch spannend, auch wenn jetzt schon mal ein Urteil gefallen ist. Aber wir haben ja jetzt schon den Gesundheitszustand von Mette Marit angesprochen. Wir hatten ja auch schon einige Folgen darüber. Sie leidet ja an einer chronischen Lungenfibrose. Wie geht's ihr denn jetzt aktuell? Wir haben sie ja jetzt auch immer wieder mit ihrem Atemgerät gesehen. Sie war auch immer wieder im Krankenhaus. Was ist da jetzt genau los bei ihr?
Der Gesundheitszustand hat sich in den letzten Wochen dramatisch verschlechtert. Vorher war es ja so, im Herbst letzten Jahres wurde bekannt, dass sie quasi auf eine Lungentransplantation vorbereitet wird. Da ist der Zeitrahmen aber, sagen wir mal, 1 bis 5 Jahre oder 6 Jahre. Also das beginnt dann damit, dass man aufgeklärt wird, was die Risiken sind von den Ärzten, dass man Untersuchungen hat, aber dass man noch nicht auf eine Spenderliste gesetzt wird, weil das passiert in Norwegen erst quasi, wenn es wirklich ja super, super notwendig ist. Und sie wurde jetzt halt, nachdem sie häufiger auch mit einem Atemgerät, wo halt Sauerstoff extra zugeführt wird, gesehen wurde, wurde sie auf die Spenderliste gesetzt. Und da ist es halt im Durchschnitt, hat man dann noch so eine Lebenserwartung von 1 Jahr. Und es ist so, dass sie auch nicht priorisiert wird, sondern sie kommt ganz normal, wie jeder andere Norweger, Norwegerin, ist sie auf dieser Liste. Es ist allerdings so, dass ja nicht jede Lunge für jeden passt. Und es kann jetzt auch sein, man ist jetzt irgendwie auf Platz 30 der Spenderliste, aber zufällig kommt eine Lunge, die quasi nur auf mich passt. Und das sind halt zwei Dinge, also ganz oben zu stehen, bedingt nicht, dass ich sofort eine Lunge kriege, und das ist eine gewisse Unsicherheit, aber ich glaube trotzdem, dass man ja auch in Norwegen, egal wie da die Gesetzeslage ist, eine Kronprinzessin nicht sterben lassen möchte und dass sich da irgendeine Lösung findet, da bin ich mir sehr sicher, weil es handelt sich nun mal um die Kronprinzessin, und da hat man jetzt vielleicht auch ein bisschen gesagt, naja, vielleicht hat sie auch noch ein bisschen länger Zeit, weil 1 Jahr ist ja wirklich sehr, sehr wenig, das auch nur Durchschnittswert, aber ich glaube, dass sie eine Lunge kriegt, aber selbst wenn sie eine Lunge kriegt, ist es wahnsinnig gefährlich, kann abgestoßen werden, also das ist alles nicht,
eine Garantie.
Eine Garantie, ja. Aber es sind alle, sagen wir mal, alle Dinge eingeleitet worden, um ihr Leben zu retten, und das ist ja auch schon mal eine gute Sache.
Ja, absolut. Ich meine, ich glaube auch, da wird schon das ein oder andere Rad gedreht, damit sie da vielleicht doch den ein oder anderen Vorteil vielleicht bekommen wird, auch wenn wir es nie erfahren werden. Aber wie ist es denn jetzt? Nimmt sie denn jetzt überhaupt noch an offiziellen Terminen teil oder geht sie ihrer Arbeit auch als Kronprinzessin nach oder zieht sie sich jetzt erstmal komplett zurück?
Sie ist im Moment komplett zurückgezogen. Zum Beispiel das Paar hat vor 25 Jahren geheiratet, also es würde selber eine Hochzeit feiern. Dort war jetzt im Vorfeld, war auch ein Termin. Also sie haben zur Hochzeit so einen Fonds aufgelegt, um eine Wohltätigkeitsstiftung gegründet, und die hat natürlich auch 25-Jährige Jubiläum. Da war dann Hako nur alleine. Dann hat er gesagt, ja, es ist traurig, dass meine Frau heute nicht hier sein kann. Damals, als sie quasi geheiratet haben, hatten sie so viel vor und wollten die Welt verändern und sind mit so viel Optimismus reingegangen, und das ist jetzt alles, liegt jetzt alles in Trümmern. Also er hat sehr bewegend gesprochen, und er hat auch klar gemacht, ich stehe 100%ig zu meiner Ehefrau, die ja auch in den Epstein Missbrauchsskandal verwickelt ist. Also da gibt's ja nicht nur eine Front, an der da gekämpft
wird,
sondern
ja,
ganz viele. Und Hakon hat aber gesagt, also uns beide gibt's nur als Doppelpack, auch wenn ich jetzt hier alleine stehe. Sie wird vielleicht irgendwann nochmal was machen, aber im Moment kümmert sie sich ausschließlich um ihre Gesundheit. Man sieht sie auch häufig mit Sauerstoffgeräten auch, also sie wird auch fotografiert und alles. Also sie versteckt sich jetzt nicht irgendwo, aber sie hat die Arbeit als Kronprinzessin eigentlich eingestellt.
Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, gerade für Hakon. Also er zeigt ja immer Emotionen, aber man weiß immer so gar nicht bei ihm, was in seinem Inneren vorgeht, finde ich. Das muss ja ein wahnsinnig schwieriger Spagat sein. Irgendwie ist er ja wahnsinnig loyal und treu gegenüber Mette, trotz der ganzen Skandale. Irgendwie hat er ja auch immer versucht, sich um Marius zu kümmern. Wir hatten ja auch am Anfang, wo das noch nicht alles klar war, wo es immer mehr rauskam rund um den Fall von Marius, hat man ja auch immer wieder ihn gesehen mit Marius, wie er ihn besucht hat oder wie sie zusammen irgendwo, ich weiß nicht, im Ausland waren. Also er versucht ja irgendwie alles miteinander zu vereinen und trotzdem irgendwie noch dieser Rolle gerecht zu werden als künftiger König. Was glaubst du, gelingt ihm das irgendwie oder wie geht's ihm damit?
Ja, er hat auch in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen, weil er hat halt damals, als sie sich kennengelernt haben, ist Mette zu ihm gekommen und hat gesagt, ich habe hier die Drogenvergangenheit, ich habe ein Kind, das sieht eigentlich alles nicht so super gut aus, und es könnte sein, dass dass das Königshaus oder auch deine Eltern oder das norwegische Volk damit überhaupt nicht einverstanden sind. Und dann ist Haakon zu ihr gegangen und hat gesagt, das schaffen wir. Also Punkt. Und das war ein Versprechen, das er noch vor seinem Eheversprechen gegeben hat. Dann hat er sich auch mit ihr verlobt. Dann gab es dieses große Interview, wo sie dem norwegischen Volk erzählt hat, von ihrem Drogenvergangenheit und so weiter und so fort. Haben alle gesagt, so eine tolle Frau, wenn sie Haakon glücklich macht, soll er sie doch heiraten. Also war die, eigentlich 100% der Norweger waren begeistert von Mette Marit. Und dann merkt er, naja, jetzt hat uns die Vergangenheit eingeholt, weil es ist ja ein bisschen so, dass die Mette Marit hat eine Drogenvergangenheit, ihr Sohn ist drogensüchtig, also irgendwie zieht sich das ja, ist das eine Art Familienfluch, muss man fast schon sagen. Und sie hat halt auch nicht, gerade in ihrem Umgang mit Jeffrey Epstein, gemerkt, dass sie Mitglied eines Königshauses ist. Und Haakon hat sie vielleicht dazu sehr in Watte gepackt oder nicht beschützt oder hat gesagt, naja, ich muss, genauso wie man Marius alles durchgehen lassen, hat seiner Frau vielleicht auch nicht richtig gesagt, hey, das geht so nicht. Und deswegen hat er aber auch so ein bisschen schlechtes Gewissen und dann ist er halt ein extrem loyaler Mensch und sagt in guten wie in schlechten Zeiten, was ja auch wieder toll ist, aber das norwegische Volk, also die Popularität des Königshauses geht immer weiter zurück und es waren vor dem Urteil waren 17% für die Abschaffung des Königshauses und jetzt sind es schon 27, also und je weiter jetzt man sich nicht äußert und je weiter man sich auch nicht für die Opfer einsetzt von Marius und sagt, wir bitten um Verzeihung und es kommt Reue, je weiter werden die Gegner noch weiter ansteigen, wenn sie über 50 sind, dann werden sich auch die Politik denken, naja, kann man es auch abschaffen, kann das Parlament, kann jederzeit das Königshaus abschaffen und die Gefahr besteht, wenn das so weitergeht.
Also glaubst du, es ist realistisch, dass sich die norwegische Monarchie von diesem Fall überhaupt erholen kann?
Sie kann sich erholen. Das ist ja so, dass Ingrid Alexandra, die Tochter, die studiert in Australien, die ist zurückgekommen und oder kommt zurück. Und man versucht jetzt auch, und ihr Bruder Sverre Magnus tritt jetzt auch immer auf. Also sie versuchen jetzt so Haakon, Sverre Magnus, Ingrid Alexandra so als die neuen Helden und Heldinnen des Königshauses zu platzieren. Und der Plan kann natürlich aufgehen, aber Mette Marit muss quasi langfristig aus der Öffentlichkeit rausgehalten werden. Und das ist ja dann auch wieder schwierig, weil sie ist ja immer noch halt die Mutter und die Ehefrau. Und die kann man jetzt auch nicht so aus Abstellgleis schicken. Und das wäre, sagen wir mal, ich würde dann, wenn ich Norweger wäre, auch denken, naja, was ist schlimmer, meine Frau abzuschieben oder für die Krone, das ist ja auch kein guter Charakterzug. Also die sind in einer Zwickmühle, wo sie eigentlich nicht rauskommen. Und da muss man jetzt sehen, bisher haben sie sich immer sehr ungeschickt verhalten. Also sie sollten mal so eine US-Krisen-PR-Firma engagieren oder sowas, die das immer ganz gut machen und da mal einen Plan ausarbeiten. Also da denke ich immer, das ist ein bisschen dilettantisch und im Königshaus eigentlich, aber das hat man im britischen Königshaus mit Andrew auch gesehen, dass das auch völlig dilettantisch abgelaufen ist. Das ist eigentlich ein Königshaus nicht würdig.
Aber würde das theoretisch gehen, dass sich die Königsfamilie, insbesondere jetzt auch Haakon, dafür entscheidet, dass Mette Marit nicht mehr Königin wird und direkt Ingrid in diese Rolle geht?
Das würde gehen, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das so passieren wird. Es würde Haakon König werden und es gibt den Titel der sogenannten Prinzregentin. Das ist sozusagen eine Vertretung für die Königin. Also da könnte man sie quasi in diese Rolle bringen, dass sie für ihre kranke Mutter einspringt. Oder man könnte es so machen, dass halt gesagt wird, Mette Marit ist nicht gesundheitlich in der Lage, Königin zu werden. Deswegen wird nur Haakon König und sie ist halt in Anführungsstrichen nur seine Ehefrau, die dann nicht mehr so in Erscheinung tritt. Man kann das auch selber so ein bisschen bestimmen. Also das.
Okay, jetzt ging es doch schneller als gedacht, Stefan. Wir haben gerade noch drüber geredet. Aber der Palast hat jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung eben verkündet, dass die königliche Hoheit Kronprinzessin Mette Marit eine Lungentransplantation erhalten hat. Die Operation wurde im Rikshospitalet in Oslo durchgeführt. Weiter heißt es in dem Statement des Palastes, die Lungentransplantation war bisher erfolgreich. Das sagt Abteilungsleiter Arndt Elvet Fian von der Abteilung für Thoraxchirurgie im Krankenhaus. Er möchte zudem allen im Team danken, die an der Planung und Durchführung beteiligt waren. Wir sind sehr glücklich, dass bisher alles gut verlaufen ist. Wie alle anderen Transplantationsempfänger wird die Kronprinzessin noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben. Das ist eine übliche Routine zur Anpassung der Medikamente, zur Behandlung von Komplikationen und zur Durchführung von Schulungen. Außerdem hat der Palast auch verkündet, dass Kronprinz Haakon sein Programm jetzt anpassen wird, um diese Zeit bei der Kronprinzessin sein zu können. Ja, Stefan, was sagst du jetzt dazu?
Ja, das ist wirklich überraschend. Man hätte jetzt gedacht, dass es mindestens ein halbes Jahr dauert, bis ein Spender und eine Spenderin gefunden ist. Dass das jetzt so schnell geht, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Ja, ein bisschen spricht das auch dafür, wo wir vorhin gesprochen haben, ob jetzt wirklich nicht verstärkt für die Kronprinzessin gesucht worden ist und ob das ein normaler Norweger auch so schnell oder eine normale Norwegerin auch so schnell eine Lunge bekommen hätte.
Dann muss das ja eigentlich, also Sie haben kein genaues Datum angegeben, wann die Transplantation passiert ist, aber dann muss das ja quasi vielleicht gleichzeitig zu dem Urteil irgendwie passiert sein.
Ja, das erklärt dann natürlich auch noch mehr den Wutausbruch von
Marius.
Es wurde ja auch total geheim gehalten, deswegen konnte das wahrscheinlich auch nicht irgendwie in den Prozess eingebracht werden. Aber das ist schon alles eine äußerst erstaunliche Konstellation, was da gerade passiert ist.
Wow, damit haben wir jetzt auf jeden Fall nicht gerechnet in der Folge. Wir haben ja noch über Ihren Gesundheitszustand ausgiebig gesprochen. Aber dann sind wir natürlich gespannt, wann wir ja das erste Statement vielleicht von Mette Marit oder Kronprinz Haakon nochmal bekommen, nachdem sie vielleicht wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Ja, Stefan, was sagst du zur norwegischen Monarchie? Wie sind deine Sympathiewerte dann noch als langjähriger Adelsexperte?
Die Hochzeit von Haakon und Mette Marit war also eine meiner ersten Adelsgeschichten, die ich gemacht habe, und dann habe ich sie auch sehr lange begleitet, auch sehr viel zu ihr recherchiert, und es macht mich traurig, was da passiert ist, weil es war eigentlich so die Chance für das ganz große Glück, wenn man das jetzt so mit Philippe und Letizia vergleicht, die ja auch bürgerlich und Königshaus waren, und da hätte man gedacht, dass Letizia das nie schafft, sich in die Herzen der Menschen zu bringen. Die hat es geschafft, also da ist genau das Gegenteil passiert. Die wurde am Anfang total angefeindet und jetzt ist sie die unangefochtene Königin Spaniens. Und da ist genau das Gegenteil passiert. Die wurde am Anfang total in die Herzen zugeflogen und jetzt dieser Abstieg. Und dieser Abstieg ist schon erschreckend. Und der hätte eigentlich, wenn man da näher drauf schaut, nicht sein müssen. Da sind ganz viele Dinge zusammengekommen, die wirklich nachher zu diesem Ergebnis geführt haben. Und das ist schon eine wirklich, wirklich traurige Geschichte.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich denke, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir über Mette Marit und Marius gesprochen haben. Vielen Dank, Stefan, dass du bei uns warst. Und dass wir jetzt diesen überraschenden Ausgang auch hatten. Und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und da lasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, zum Beispiel zu einem Thema oder einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte. Wir freuen uns auf nächste Woche.
Tschüss. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.